Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, gleich wird es 8:30, Zeit für die Perspektiven. Zu Gast ist heute Hermann Herder, der langjährige Chef des Herder Verlages. Der in Freiburg im Breisgau ansässige Herder Verlag besteht seit über 200 Jahren und ist noch heute der größte deutschsprachige Verlag für Themen aus Theologie und Religion. Hermann Herder leitete das Familienunternehmen in fünfter Generation von 1963 bis 1999 und er suchte stets die in der katholischen Kirche verwurzelte Tradition mit den geistigen Aufbrüchen des Zweiten Vatikanischen Konzils zu vereinigen. Im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz erinnert sich der 81-jährige Seniorverleger an eine wichtige Epoche der religiösen Verlagsgeschichte.
Herr Herder, Sie sind 1926 in Rom auf die Welt gekommen. Das ist ja nun keine Stadt wie jede andere. Was bedeutet es denn für einen katholischen Verleger, so nahe der Engelsburg das Licht der Welt erblickt zu haben?
Ja, wirklich in der Nähe des großartigen Monumentes Engelsgebäude bin ich auf die Welt gekommen. Und zwar, das wird Sie vielleicht überraschen, bei protestantischen Diakonissen. Ich bin also im katholischen Rom, aber auf protestantischen Boden zur Welt gekommen. Das war damals das einzige mitteleuropäische Krankenhaus, das man in Rom finden konnte. Und meine Mutter wollte gerne doch irgendwo in heimischer Atmosphäre ihr erstes Kind bekommen. Diese Geburt in Rom hat mich doch ein Leben lang geprägt, weil ich mich Rom, dem ewigen Rom, dem römischen Rom, dem päpstlichen Rom, immer sehr stark habe verbunden gefühlt.
Nun haben Sie danach die Kindheit und die Jugend nicht mehr in Rom, sondern am Sitz des Herder Verlagshauses in Freiburg und im elterlichen Haus in Schwarzwald verbracht. Sie waren damals 7 Jahre alt, als Hitler an die Macht kam und 13, als der Zweite Weltkrieg begann. Hat in dieser Zeit religiöse Erziehung durch die Eltern oder auch durch die Schule eine Rolle gespielt?
Ja, das kann man sagen, in einem sehr viel höheren Ausmaß, wie das heute der Fall ist. Denn die Welt war durchaus noch religiös geprägt. Übrigens, sie war sowohl protestantisch wie katholisch geprägt. Zwei Lager, die damals miteinander ja wenig bis gar nichts zu tun hatten. Und das Katholischsein, nur für dieses kann ich sprechen, war so etwas wie eine Form des Protestes gegen das nationalsozialistische Regime. Ich erinnere mich, dass viele junge Menschen damals ostentativ mit ihrem Gebetbuch in die Kirchen gegangen sind, um zu zeigen, wohin sie gehören.
War der Verlag damals auch gefährdet? Die Nazis haben ja eigentlich keine konfessionellen Verlage geduldet und Sie haben auch gerade erzählt, dass es auch dort das andere Denken, auch den Widerstand gab. Wie gefährdet war der Verlag?
Der Verlag war insofern gefährdet, als er sich sehr stark, aber nicht nur, auf das religiöse Programm konzentriert hat. Das war natürlich nicht im Sinne der Machthaber. 1938 hat der damalige Propagandaminister Goebbels eine Verfügung erlassen, die unter dem Namen März-Verordnung in die Geschichte des Buchhandels eingegangen ist. Er hat nämlich die evangelischen und die katholischen Verlage vor die Wahl gestellt, sich zu entscheiden zwischen einem religiös-theologischen Programm oder einem profanen Programm. Und wer gewählt hatte, konnte das andere Gebiet nicht mehr verlegerisch betreuen. Für Herder war das außer Frage, dass das Votum zugunsten von religiös und theologisch ausfiel und damit war die Publikation anderer Bücher ausgeschlossen. Aber der Verleger ist ja findig, das gehört mit zu seinem Beruf. Und es war mein Vater, der damals das Angebot einer Witwe aus Breslau angenommen hat, die den Verlag ihres verstorbenen Mannes verkaufen wollte. Und unter diesem Namen Karl Alber, der heute noch verlegerisch existiert, wurden dann andere Bücher verlegt.
Nach dem Krieg kamen Sie in die Schweiz. Sie hatten die Möglichkeit, ein Stipendium in Fribourg wahrzunehmen, der namentlich Schwesterstadt von Freiburg, wo Sie lebten. Sie haben bei den Dominikanern gewohnt, Sie haben Vorlesungen gehört in Philosophie, Sie haben sogar, habe ich gelesen, in Murten gearbeitet, in einer Gärtnerei, um sich auch Ihr Tagesgeld zu verdienen. Sie haben Französisch gelernt. Was gibt es denn für spezielle Verbindungen zur Schweiz, die dann für den späteren Verleger Hermann Herder prägend waren?
Ja, das hatte natürlich seine Gründe, denn zu Beginn der 30er Jahre war im Verlag Herder in Freiburg ein Schweizer tätig, Gustav Keckeis, an leitender Stelle, der aber dann unter dem Druck der Nationalsozialisten in die Schweiz zurückgekehrt ist. Dort hat er in Verbindung mit dem Verlag Benziger, und zwar Zürich, das Schweizer Lexikon herausgegeben, sodass man sagen kann, dass eine gewisse Erfahrung aus der Arbeit an enzyklopädischen Werken, mit denen er in Freiburg zu tun hatte, in dieses Schweizer Lexikon eingeflossen ist. Nach dem Krieg haben sich sehr, sehr viele Schweizer Buchhändler dann freundlicherweise um die Kinder von deutschen Buchhändlern gekümmert, haben Pakete geschickt, haben die Kinder eingeladen. Es waren über 100 Kinder aus Freiburg im Verlauf dieser Jahre Gast von Schweizer Familien. Ich selbst habe in den frühen 60er Jahren dann eine Auslieferung in Basel aufgebaut, Herder Basel, die heute ihren Sitz in Pratteln hat. Und als dann nach dem Konzil es galt, liturgische Werke, Missale, Brevier und so weiter herauszubringen, haben wir eine sehr enge Kooperation gepflegt mit dem Verlag Benziger in Einsiedeln, mit dessen Verleger Oskar Betschart ich auch persönlich befreundet war. Und alle diese liturgischen Werke, die im deutschen Sprachraum Schweiz, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, da gibt es ja ein deutschsprachiges Gebiet, erschienen sind, die sind in Einsiedeln bei Benziger gebunden worden.
Nun waren, Herr Herder, die theologischen Vorlesungen damals noch auf Lateinisch. Das war wirklich eine Zeit, die sich junge Studenten heute kaum mehr vorstellen können. Auch sonst haben Sie eine Ausbildung genossen, die ja heute fast unvorstellbar ist. Sie haben Kunstgeschichte gemacht, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben sich anderen Sprachen wie Spanisch gewidmet und haben dann als Jurist mit einem Doktor Jur sogar abgeschlossen. Es ist eine so breite Ausbildung, die haben wenige Studentinnen und Studenten. Was sagen Sie denn jetzt zur heutigen sehr zweckgebundenen Ausbildung? Wird der Gesellschaft nicht irgendwann mal das fehlen, diese breite humanistische Ausbildung?
Ja, da möchte ich mich natürlich lieber nicht äußern. Ich kann dazu sagen, dass ich tatsächlich Glück gehabt hatte, dass ich so lange studieren konnte, so intensiv, dass ich Glück hatte, ein Stipendium in Freiburg im Üechtland zu bekommen. Ich habe mir dort tatsächlich noch zusätzliches Taschengeld verdient. Und zwar, ich war in einer Gärtnerei in Murten, bin da täglich mit dem Züglein hin und her gependelt und hatte immer die Hoffnung, dass ich den Burgunderschatz dort finden könnte. Denn Sie erinnern sich, dass Karl der Kühne ja bei Murten die zweite Schlacht verloren hat. Und zwar dank der Unterstützung durch die Pulverschützen aus Rottweil. Das hat mich immer fasziniert. Rottweil war ein zugewandter Ort. Und aus Rottweil stammte der Verlagsgründer Bartholomä Herder ursprünglich.
Nun existiert der Herder Verlag über 200 Jahre. Sie haben in fünfter Generation über Jahrzehnte diesem Verlag vorgestanden. Dieser Verlag hat sich immer mit dem auseinandergesetzt, was man heute ja wahrscheinlich auch als Zeitgeist irgendwo bezeichnen muss. Was heißt denn das für Sie heute, diese Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist?
Diese Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist ist ganz entscheidend, wenn man das Programm des Verlages Herder verstehen will. Denn jede Generation war ja wieder vor ganz andere geistige und religiöse Probleme gestellt. Und es war eigentlich immer die Frage, wie Kirche, Glaube, Verkündigung des Christentums zusammenpasst mit dem Geist der Zeit, eben mit diesem Zeitgeist. Wobei der Zeitgeist nicht nur negativ betrachtet werden darf, denn von ihm gingen ja zahlreiche Impulse aus, wenn Sie nur an die Arbeit der Exegeten denken, die ja gerade vom evangelischen Lager sehr, sehr stark gefördert worden sind im Verlauf von 200 Jahren. Also der Zeitgeist hat sich immer auch sehr positiv ausgewirkt, in der Form, dass die Christen die Anforderungen, die Herausforderungen der Zeit aufgenommen haben und versucht haben, darauf Antworten zu finden und zu geben.
Ein Leitsatz des Verlagsgründers Bartholomä Herder war, durch das gute Buch ins Leben eingreifen. Das ist ja ein, wenn wir so wollen, volksbildnerisches Vorhaben. Wie kann man denn heute nach Ihrer Erfahrung noch mit dem Buch ins Leben eingreifen?
Sie haben ganz recht formuliert, volksbildnerisch. Das war die Aufgabe der ersten und vor allen Dingen der zweiten Generation unter dem Sohn des Gründers, nämlich Benjamin Herder, der eine ganze Reihe von Autoren gepflegt hat, die das Volk gebildet haben. Damals hieß Volk bäuerliche Welt, es hieß Volk Menschen, die nur die Volksschule besucht haben, wenn überhaupt. Wir haben hier in Freiburg den Erzbischof Oskar Seyer erlebt, der in seiner Jugend noch Vieh gehütet hat, weil es noch keine elektrischen Zäune gab. Also man muss sich das ganz konkret vorstellen. Und diese Menschen anzusprechen mit dem einfachen, aber überzeugenden Buch, das war immer die Aufgabe des Verlages Herder, der er nachgekommen ist und der er heute noch nachkommt, soweit das möglich ist. Denn volksbildnerische Arbeit ist heute natürlich in diesem Stile nicht mehr möglich. Die Menschen sind einer profanen Welt ausgesetzt, sie werden überschüttet mit Informationen und es gilt hier, durch gezielte Werke und durch gute Werbung aufmerksam zu machen auf entscheidende und prägende Autoren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Sie einen wichtigen Beitrag auch in dieser Weise zu leisten, nämlich, wenn man so will, beim geistigen Wiederaufbau des zerstörten Deutschland mitzuwirken. Was war denn damals so etwas wie ein spezieller Beitrag, den der Verlag leisten konnte?
Also zunächst muss ich sagen, der Wiederaufbau des Hauses, das ausgebrannt war im November 1944 durch den Bombenangriff, wie natürlich auch des geistigen Programms war, ja eine Leistung der Generation vor mir, insbesondere meines Vaters. Ich bin da, wenn Sie so wollen, erst später nach Vollendung von Studien und Wanderjahren dazugestoßen. Aber es ging dabei gleich um die Frage, soll der Verlag, nachdem alles ausgebrannt war, als ein kleiner Verlag weitermachen oder soll er wieder die alte Größe zurückfinden? Und mein Vater und seine Mitarbeiter haben sich damals entschlossen, wieder den großen Verlag zu realisieren. Großer Verlag heißt ein Werk, der große Werke machen kann. Und Herder gehörte zu diesen Verlagen, die große Werke gemacht haben. Das waren die enzyklopädischen Werke. Ich denke an das Allgemeine Lexikon, den großen Herder in 12 beziehungsweise später in 10 Bänden, an das Staatslexikon herausgegeben von der Görres-Gesellschaft, an das Lexikon für Theologie und Kirche, wo ich 2 Auflagen im Verlauf von einem Vierteljahrhundert mit betreuen konnte und viele Fachlexika, die damals erschienen sind.
Nun hat man den Herder Verlag nach dem Krieg, das war eine Sprachschöpfung wohl des Spiegel in Hamburg, mal als des lieben Gottes eigener Verlag bezeichnet. So wird Herder auch heute immer noch mal genannt. Was hat es denn für Sie bedeutet, ein katholischer Verleger im Dienste des Christentums zu sein?
Ja, das hat mich natürlich sehr geprägt und das hat mir sehr viel bedeutet, wobei ich hier gerne darauf hinweisen möchte, dass ich von Anfang meiner Tätigkeit an, das war nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, großen Wert darauf gelegt habe, zu einer Zusammenarbeit mit evangelischen Buchhändlern und Verlegern zu kommen. Das war damals überhaupt nicht selbstverständlich, denn die beiden bildeten getrennte Welten und ein katholischer Buchhändler wäre nicht auf die Idee gekommen, das Buch eines evangelischen Autors zu führen und umgekehrt. Insofern haben wir gewissermaßen im Auftrag des Konzils das auf die buchhändlerische Ebene übertragen und wir haben eine gute Zusammenarbeit beider Konfessionen gefunden mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle unserer beiden Verbände. Und der Höhepunkt dieser Tätigkeit nach außen hin sichtbar war dann die Friedenspreisverleihung an Kardinal Beer und den Generalsekretär des Weltrates der Kirchen, Wissert Huft. Zu dieser Nominierung haben sowohl evangelische wie katholische Buchhändler entscheidend beigetragen.
Herder ist ja ein katholischer Verlag, aber es ist nie ein kirchlicher Verlag gewesen. Wie weit gingen denn trotzdem die wirtschaftlichen Abhängigkeiten des Verlages gegenüber der Kirche? Nennen wir sie mal als einen Großkunden. Sie haben Gesangbücher gedruckt, Katechismen und so weiter. Hat das auch inhaltliche Abhängigkeiten geschafft?
Also das ist ein Punkt, der mit großer Vorsicht zu beantworten ist. Denn auf der einen Seite hat Herder immer in den ganzen 2 Jahrhunderten im Dienst der Kirche gestanden. Er hat also Literatur für die Kirche gedruckt, auch amtliche Schriften, Katechismus und Bibelausgaben, Gesangbücher und so weiter. Auf der anderen Seite galt es, und ich denke, es ist auch gelungen, die geistige Unabhängigkeit zu wahren, was zu früheren Jahrzehnten nicht so einfach war, denn es gab im katholischen Raum, wie Sie wahrscheinlich wissen, die Einrichtung des Imprimaturs, das heißt also einer Zensur, geistlicher und theologischer Schriften mit einer Genehmigung oder einer verweigerten Genehmigung für den Autor und Verleger. Und es gab den berühmten Index der verbotenen Bücher. Beides Einrichtungen, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil aufgehoben worden sind.
Später gab es aber dann immer noch dieses sogenannte Schreibverbot. Und einer ihrer wichtigsten und großen Autoren, nämlich Karl Rahner, unterlag diesem Schreibverbot eine Zeit lang. Haben Sie sich als Verleger da eigentlich auch mal richtig über Rom geärgert?
Also über Rom soll man sich nicht ärgern. Rom ist eine Einrichtung von 2000 Jahren. Als geborener Römer kann ich darauf verweisen, dass die Stadt Rom 700 Jahre noch älter ist. Das gibt ein gewisses gelassenes Verhältnis zu dem Stichwort Rom. Was Karl Rahner anbelangt, erinnere ich daran, dass es ja zwei Brüder Rahner waren. Hugo Rahner war während der nationalsozialistischen Zeit und während des Krieges Gast in der Schweiz und hat dort bei den berühmten Gesprächen von Eranos mitgewirkt. Karl Rahner war untergeschlupft im Ordinariat, also in der Kirchenbehörde in Wien, und hat sich dort versteckt und hat untergeordnete Arbeiten getan, natürlich nebenbei Theologie studiert. Und Rahner bekam in der Tat ein Schreibverbot, weil er doch sich mit einer ganzen Reihe von Schriften weit vorgewagt hatte. Aber dieses Schreibverbot hat nicht gehindert, dass er redaktionell tätig sein konnte. Und so gab sich die Möglichkeit, die zweite Auflage des 10-bändigen Lexikons für Theologie und Kirche gerade mit Karl Rahner zu machen, der seine Theologie in viele Artikel verpackt in diesem Lexikon bekannt gemacht hat.
Irgendwann war dann auch die Zeit vorbei, wo man diese reinen Sonderwege gehen konnte. Wir kennen das ja auch aus dem 19. Jahrhundert. Da gab es die rein politischen oder wirtschaftlichen oder sozialistischen oder gewerkschaftlichen Verlage und natürlich auch die konfessionellen. Heute muss man sich irgendwo ein breites Sortiment halten. Irgendwann haben Sie dann auch mal begonnen, relativ viel populäre Esoterik auch ins Programm aufzunehmen. Bestand mal die Gefahr, dass aus wirtschaftlichen Gründen im Verlag die Religion durch Esoterik ersetzt wird?
Ja, hier muss ich Sie insofern etwas korrigieren, als wir Esoterik in diesem landläufigen Sinn ja nie verlegt haben. Das wäre eine zu oberflächliche Angelegenheit gewesen. Wir haben versucht, gediegene Werke herauszubringen. Ich habe das gerade als eine meiner besonderen Aufgaben empfunden. Und ich habe übrigens unter dem Impressum der Firma Herder in Basel eine ganze Reihe von Werken veröffentlicht, die ich nicht esoterisch nennen möchte, sondern die zu verstehen waren im Sinne einer geistigen und spirituellen Tradition, die aber immer christologisch ausgerichtet war. Ein Beispiel, Hugo Rahner, nämlich griechische Mythen in christlicher Sicht, ursprünglich beim Rhein Verlag verlegt worden, aber eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann denke ich an die Arkana des Tarot von dem Russen Tomberg. Zu dieser Ausgabe hat kein geringerer als Hans-Urs von Balthasar eine umfängliche Einleitung geschrieben. Sie mögen also aus diesen wenigen Namen schon sehen, dass ich immer auf höchstes Niveau geachtet habe und immer vermieden habe, mich in die Niederungen der sogenannten Esoterik, mit denen ungeheuer viel Geschäfte gemacht worden sind, hinunter zu begeben.
Das ist ja spannend mit dem Verlag in Basel. In jedem Impressum eines Herderbuches sieht man heute Freiburg, Basel, Wien. Sie haben das gerade erklärt, dass Sie damals Basel gegründet haben, um so eine andere Ausrichtung des Verlages auch zu ermöglichen. Warum wollten Sie das trennen? Warum ging das nicht alles in einem Verlagshaus?
Ja, ich habe mir gesagt, diese Art von spiritueller Produktion sollte herausfallen aus dem allgemeinen Programm, erkennbar sein. Und ich habe mich an Basel erinnert. Das ist die Stadt der Humanisten, ein Zentrum der Spiritualität mittelalterlicher Prägung hier am Oberrhein, Erasmus von Rotterdam, um nur einen einzigen Namen zu nennen, der ja eine lebendige Brücke dargestellt hat zwischen den Städten Basel und Freiburg. Und so kam es, dass unter diesem Impressum eine Reihe von Büchern erschienen sind. Die habe ich selber betreut, das war also gewissermaßen ein Hobby innerhalb der verlegerischen Arbeit. Und diese Betreuung hat mir auch große Freude gemacht.
Zu Gast in der heutigen Perspektive ist der 81-jährige Freiburger Verleger Hermann Herder, der von 1963 bis 1999 den gleichnamigen Verlag geleitet hat. Herr Herder, Sie sind, wenn ich das sagen darf, so der klassische Typ eines Verlegers, wie es ja nun heute nicht mehr so viel gibt. Was macht denn für Sie einen guten Verleger aus?
Ja, ein Verleger, der muss zunächst findig sein. Er muss ja Autoren finden. Er muss eine menschliche Kraft besitzen und Ausstrahlung, weil er diese Autoren ja halten möchte. Die Autoren werden viel umworben heute. Autorentreue im alten Sinne des 19. Jahrhunderts gibt es nicht mehr. Und ein Verleger muss Rückgrat haben. Er muss seine Linie verfechten und vertreten, ohne dabei zu vergessen, dass Bücher nicht nur gemacht werden können, sondern sie müssen auch verkauft werden. Und Letzteres ist, das muss ich einräumen, in den letzten Jahrzehnten immer schwieriger geworden.
Martin Buber hat einmal gesagt, er bewundert diese enorme Gratwanderung, die der Herder Verlag mitmacht. Meinte er vor allem die Gratwanderung zwischen Kirche und Welt?
Er meinte genau das. Er meinte die geistige Gratwanderung immer in Verbindung mit beiden Polen, die zu verknüpfen ja eigentlich gerade die besondere Spezialität des Verlagsprogramms Herder gewesen ist und auch in Zukunft sein wird.
Also ein, wenn man so will, Widerspruch, mit dem Sie immer wieder fertig werden mussten, ist diese Notwendigkeit, Geist veröffentlichen zu wollen, aber Geld damit zu verdienen. Wie sind Sie denn damit fertig geworden, mit dieser Gratwanderung zwischen Geld und Geist?
Ja, von Jeremias Gotthelf, Albert Bitzius mit seinem Namen in Murten, den ich damals natürlich gelesen habe, als ich da tätig war, ist ja der schöne Titel überliefert, Geld und Geist, Geist und Geld. Das prägt im Grunde genommen jeden geistigen Beruf, den des Antiquars, des Buchhändlers, aber des Verlegers natürlich ganz besonders. Und wie groß das Risiko ist, das mögen Sie erkennen aus einer Verfügung der Bank Deutscher Länder gleich nach der Währungsreform 1948, wo diese Institution die Banken warnte, Kredite an Verlage zu geben, mit der Begründung, das sei ein zu unsicheres Geschäft. Und ich habe hinzugefügt, die Verlegerei kommt, was das Risiko anbelangt, gleich hinter dem Casinobetrieb von Baden-Baden.
Sie haben auch sehr schwierige wirtschaftliche Zeiten mitgemacht. Als Sie 1963 den Verlag übernahmen, gab es noch 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind es noch 170 etwa. Ist der Verlag durch wirtschaftlich schwierige Zeiten gegangen, weil er sich zu viel auf Geist und zu wenig auf Geld konzentriert hat?
Der Verlag hat immer versucht, das genau zu vermeiden, sondern sich auf beides zu konzentrieren. Und die Reduzierung der Mitarbeiter hängt ja nicht damit zusammen, dass wir den Verlag verkleinert hätten. Das trifft ja nicht zu, weil wir nach wie vor ungefähr dieselbe Anzahl von Titeln veröffentlichen, sondern ganz einfach, weil heute sehr viel neue Möglichkeiten bestehen, technische Möglichkeiten. Es gibt die Einrichtung des sogenannten Outsourcing. Sie können viele Dienste auslagern, müssen sie nicht mehr selber durchführen. Also diese quantitativen Maßstäbe sind nicht unwichtig, aber sind letztlich nicht entscheidend.
Hatte denn für Sie in diesen vielen Jahren als Chef, als Unternehmer so etwas wie die katholische Soziallehre oder überhaupt diese christlich-soziale Überlieferung für Sie eine große Rolle gespielt?
Ja, das hat sie, und zwar schon für die Generationen vorweg. Und ich kann hier erinnern daran, dass mein Großvater Hermann Herder, nach dem ich ja heiße, das große Verlagshaus in Freiburg erbaut hat. Und er hat sich damals leiten lassen von der Überlegung, für jeden Mitarbeiter einen Fensterplatz schaffen zu können. Das heißt also, die Größe des Verlagshauses, das ja sehr imposant ist, hat sich nicht so sehr gerichtet nach der Zahl der Maschinen, der Druckmaschinen, sondern nach den Arbeitsplätzen. Und daraus mögen Sie sehen, dass diese soziale Verpflichtung immer sehr stark präsent war. Ich habe mich nach dem Krieg im Bund der katholischen Unternehmer beschäftigt, auch da in der Zusammenarbeit mit dem Bund evangelischer Unternehmer. Und da sind eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen der Bundesrepublik Deutschland zustande gekommen. Ich erinnere nur an die Sozialversorgung, die damals vom Bund der katholischen Unternehmer lanciert und von der Regierung Adenauer aufgegriffen und verwirklicht worden ist.
Sie waren ja auch lange im Vorstand des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels als Schatzmeister. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass bei der Bestimmung der jährlichen Friedenspreisträger Sie mitgewirkt haben als Kardinal Beer und Wilhelm Wissertoft, diese ökumenische Ehrung bekommen haben. Aber in Ihre Zeit fiel zum Beispiel auch die Verleihung des Preises an jemanden wie Ernst Bloch. Wie ist das denn nun? Hat man das dem katholischen Verleger verübelt, dass er einen Marxisten und Atheisten da so ausgezeichnet hat?
Ja, das ist in der Tat der Fall gewesen, aber es gab doch eine ganze Reihe von Berufskollegen, die durchaus erkannt haben, was damit gemeint war. wenn Sie Bloch einmal persönlich begegnet wären, dann würden Sie dem zustimmen. Denn natürlich war er Marxist. Er hat übrigens seine Selbstständigkeit, sein selbstständiges Denken behalten, denn er ist ja unter Zurücklassung seiner gesamten Bibliothek aus der sogenannten DDR, also der Deutschen Demokratischen Republik, geflohen. Aber Bloch war ja im tiefsten seines Herzens so etwas wie ein jüdischer Prophet. Er hatte ja ein markantes Gesicht, ganz in der Tradition der guten jüdischen Gesichter. Er wusste, mit dem Alten Testament umzugehen, und seine marxistischen Vorstellungen waren ja weithin geprägt durch die eschatologischen Vorstellungen der Bibel. Und insofern habe ich keinen Widerspruch gesehen, mich hier für die Nominierung eines solchen Mannes einzusetzen.
Bloch haben wir erwähnt, heute verlegt der Herder Verlag auch viele Bücher, die um Verständnis zum Beispiel für den Islam werben. Wird sowas denn auch mal kritisch diskutiert in Ihrem Verlag? Sagt man da ja, also was muss das unbedingt bei uns kommen?
Ja, das muss natürlich bei uns kommen, denn es gibt ja keinen islamischen Verlag im deutschen Sprachraum, der diese Dinge verlegen könnte. Es gibt überhaupt nichts, soweit ich sehe. Und die Verlagshäuser in den orientalischen Städten sind ja auf ganz andere Themen ausgerichtet. Und wenn sie religiöse Literatur verlegen, dann doch ganz im Sinne der dortigen herrschenden Meinung. Also insofern bleibt das eine Aufgabe für die deutschen Verleger, vor allen Dingen für die christlichen Verleger, die allerdings darauf achten müssen, wen sie da als Autoren ansprechen. Und darin liegt die Schwierigkeit. Denn es ist leicht, einen deutschsprachigen Autor zu finden, der über den Islam schreibt, etwa einen Universitätsprofessor. Aber es ist sehr schwierig, einen authentischen Islamisten oder Mohammedaner zu gewinnen, ein Buch in aller Freiheit über den Islam zu schreiben.
Zu den Personen, mit denen Sie auch gereist sind, die Sie getroffen haben, die Ihnen besonders imponiert haben, gehörten, so habe ich gelesen, einmal der frühere Mailänder Kardinal Martini und dann der frühere Wiener Kardinal König. Das sind nun zwei Vertreter der, wenn man das so bezeichnen darf, der liberalen Ausrichtung, der ökumenischen Ausrichtung innerhalb des katholischen Klerus. Ist das für Sie auch eine inhaltliche Aussage oder waren es nur die Persönlichkeiten?
Nein, es war natürlich beides. Denn ich hatte mir vorgenommen, nachdem der damals ja noch vitale und gesunde Papst Johannes Paul II. Eine ganze Reihe von sehr profilierten Bischöfen ernannt hatte, Kardinal Martini gehörte dazu, Kardinal Lustiger in Paris gehörte dazu, dass ich von diesen Kirchenfürsten auch Bücher erwerben könnte, bekommen könnte. Und ich bin in Mailand gewesen, wiederholt, um den Kardinal Martini zu besuchen. Ich war auch in Paris und habe den Kardinal Lustiger besucht, der ja vor kurzem erst verstorben ist. Und das einzige Buch, was damals für den deutschen Sprachraum in Betracht kam von Lustiger, hat kein anderer übersetzt als Hans Urs von Balthasar. Und ich erinnere mich, wie ich die deutsche Ausgabe nach Paris überbrachte, da sagte der Kardinal Lustiger sehr beeindruckt im Blick auf den Übersetzer: Oh, c'est le maître lui-même.
Gab es denn für den katholischen Verleger auch eine Frau, die Sie ähnlich beeindruckt hat?
Ja, ich muss das gestehen. Es gab eine Frau, die habe ich allerdings erst kennengelernt, als ich schon nicht mehr selbst aktiv war, nämlich eine Frau, die in der Tschechoslowakei oder der Tschechei, muss man heute sagen, lebte, in Brünn, und die während der so harten Verfolgung der katholischen und übrigens auch der anderen Kirchen in diesem Lande die Priesterweihe geheimnisvoller Weise erhalten hatte. Und ich habe diese Frau besucht, die mich sehr beeindruckt hat, und ich habe mitgewirkt beim Zustandekommen eines Buches, das allerdings nur in englischer Sprache erschienen ist.
Herr Herder, Sie sind jetzt 81 Jahre alt. Sie haben, wie wir gerade gehört haben, ein unheimlich spannendes Berufsleben hinter sich. Empfinden Sie jetzt das Alter als Last oder ist es für Sie etwas Tröstliches, so zu altern?
Ja, ich kann zu meinem Glück sagen, dass ich das Alter nicht als Last empfinde, weil ich gesund bin und infolgedessen nicht die Gepressten des Alters auszuhalten habe. Ich habe mehr Zeit als früher. Ich habe die Gelegenheit, noch immer Kontakte zu halten, zu pflegen, manchmal auch ältere Autoren noch zu betreuen. Und ich habe dann und wann auch die Gelegenheit, in die Welt hinauszufahren. So war ich zusammen mit meiner Frau in Castel Gandolfo, um dem jetzigen Papst Benedikt XVI. Das Buch zu überreichen, eine Biografie seines Bruders Georg, der auch anwesend war. Und wir haben in dieser familiären Atmosphäre beschützt von den Schweizer Gardisten vor den Toren und mit dem Blick auf den vulkanischen See von Castel Gandolfo eine sehr, sehr anregende Gesprächszeit erlebt.
Hermann Herder in einer Sendung von Hans-Jörg Schulz. Sie können diesen Beitrag während einer Woche als CD bestellen. Beim Radiokiosk, werktags unter der Telefonnummer 0848 840 800 oder übers Internet www.radiokiosk.ch. Die Sendung heißt Hermann Herder, ein Verleger in der Tradition der Aufklärung. Kommenden Donnerstag um 15 Uhr wiederholen wir diesen Beitrag. Und heute in einer Woche stellen wir Ihnen einen Kommunikator mit Charisma vor, Samuel Lutz. Er stand fast 12 Jahre lang an der Spitze der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Und er hat sich in dieser Zeit durch seine Offenheit und seine unkomplizierte Art viele Sympathien geholt.
Die Offenheit von Mensch zu Mensch ist ein Ausdruck des gegenseitigen Respektes, dass man offen ist und sagen darf, wie man fühlt und wie man denkt, aber dass die anderen Menschen da eben auch so offen sein dürfen. Schauen Sie, die großen Spannungen haben wir in der Ökumene. Die großen Spannungen hatten wir zum ganzen Thema der Homosexualität bis auf den heutigen Tag. Menschen akzeptieren, offen sein. Und da muss man halt manchmal über den eigenen Schatten springen, aber das gibt keine Fußschmerzen.